Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Nachts im Radio und jederzeit als Podcast. Wir fragen, warum das Berliner Pergamonmuseum einfach nicht fertig wird. Dann schauen wir uns aus aktuellem Anlass das Genital von Michelangelos David etwas genauer an. Wir besuchen Stammheim und wollen wissen, warum der RAF-Gerichtssaal abgerissen wird. Und wir hören, welches Museum eine Kritikerjury zum Museum des Jahres gewählt hat. Eines der berühmtesten Museen der Republik ist eine Dauerbaustelle, das Pergamonmuseum auf der Berliner Museumsinsel. Teile davon werden schon seit 10 Jahren saniert und richtig fertig wird alles erst in 14 Jahren. Das heißt, wir hätten dann eine Gesamtsanierungszeit von 24 Jahren, mehr als eine Generation, und kosten am Ende 1,2 Milliarden Euro. Das ist das eine, was wir seit heute wissen. Das andere, das gesamte Museum, das Pergamonmuseum, wird ab Oktober komplett erstmal für mehrere Jahre geschlossen. Teile waren ja offen geblieben und das geht nun nicht mehr. Und das wollen wir etwas genauer besprechen mit Nikolaus Bernau, Architekturkritiker und Museumskenner. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Wir reden hier also inzwischen von einem Generationenprojekt. UNESCO-Weltkulturerbe, Museumsinsel, Pergamonmuseum. Warum dauert das alles so lange?
Letztlich deswegen, weil man sich um 2000 zu einem Projekt entschlossen hat. Dort fand der Wettbewerb statt, das eben auch zu machen. Zu einem Projekt entschlossen hat, das gezwungenermaßen unglaubliche Umbauten innerhalb des bestehenden Pergamonmuseums zur Folge hat. Das ist ja ein Gebäude, das seit 1907 geplant, seit 1910 gebaut, auch erst 1930 dann übrigens eingeweiht wurde. Also da gibt es eine gewisse Tradition von sehr, sehr langen Bauphasen.
Und dann 44, 45 auch beschädigt wurde.
Richtig, ja. Satt beschädigt wurde. Es gab mehrere Bombeneinschläge, war dann zum Ende des Krieges sogar teilweise als eine Art Festung ausgebaut worden, also vollkommen irre. Da wurden die Fenster zugemauert mit antiken Schrifttafeln. Also insofern, das hat eine sehr dramatische Geschichte gehabt insgesamt und musste so und so dringend saniert werden. Das war überhaupt keine Frage. Die Frage war die, wie geht man mit diesem Gebäude um? Und da wurde eben ein Riesenumbau geplant, vor allem die Verlagerung des Museums für Islamische Kunst aus dem Südflügel in den Nordflügel, womit der ursprünglich als Museum für deutsche Kunst geplant war, vollständig umgebaut werden musste.
Drei wichtige Teile muss man vielleicht nochmal erwähnen. Pergamonmuseum, natürlich der Pergamonaltar, das ist sozusagen das ganz große Zugpferd, das ist klar. Also die Antikensammlung mit dem Pergamonaltar, dann das Vorderasiatische Museum und das Museum für Islamische Kunst. Diese drei Instanzen gehören zum Pergamonmuseum.
Die gehören heute zum Pergamonmuseum. Ganz ursprünglich war es eben mit dem Museum für Deutsche Kunst im Nordflügel auch noch geplant worden. Und zwar interessanterweise wirklich als 4 autonome Museen. Also die haben zueinander ganz kleine Türchen, die nur zueinander verbinden. Und ja, da gab es dann eben schon seit den 1970er Jahren in der DDR und dann seit 1990 vehement in der gesamten in der neuen Bundesrepublik die Idee, wir machen einen großen Hauptrundgang. Dafür gab es 1999 einen Wettbewerb, den hat Oswald Matthias Ungers gewonnen mit der Integration eines sogenannten 4. Flügels. Der soll jetzt auch gebaut werden, so dass man auch dort nochmal neue Probleme geschaffen hat in dem Umgang mit dem historischen Bau.
Das heißt, man hat sich zu viel vorgenommen damals schon. Also ich meine, wir reden ja von einem Wettbewerb von 1999. Das ist 24 Jahre her. Oswald Matthias Ungers lebt auch schon seit 13 Jahren nicht mehr. Und fertig wird das Ganze dann erst in vielen, vielen Jahren. Es ist ein fast schon Mehrgenerationenprojekt, das vielleicht einfach nicht mehr zeitgemäß ist?
Also die Museumskonzepte sind es zweifellos nicht mehr. Die wurden im Museum für Islamische Kunst auch inzwischen massiv überarbeitet. Also da kann man nicht mehr sagen, dass das Konzept aus den 1990ern in irgendeiner Form realisiert wurde. Aber diese Idee des großen Hauptrundganges für Touristen, das ist wirklich eine Idee der 1990er. Die würde man heute in dieser Form wahrscheinlich nicht mehr realisieren. Man würde zum Beispiel heute auch wahrscheinlich darauf verzichten, die großen Architektursäle vollständig klimatisch einzuhausen und nicht mal nachzufragen, was sparen wir damit eigentlich tatsächlich an Energie, wenn wir uns nämlich mal angucken, was müssen wir erstmal an Energie investieren in neue Dächer. Da sind völlig neue Dächer drüber gebaut worden und in die ganzen Abhängungen für die alten Konstruktionen. Und was sparen wir im Vergleich dazu auf Dauer wirklich an Energie ein? Also solche Fragen wurden zweifellos um 2000 überhaupt nicht gestellt.
Werden die jetzt noch gestellt oder ist es jetzt schon zu spät? Läuft das alles und das hängt damit zusammen und das führt eben auch dazu, dass es alles so lange dauert? das auch eine Kostenexplosion, 1,2 Milliarden habe ich gerade gesagt, das ist mehr als eine Verdreifachung der ursprünglichen Etats. Also alles anders, teurer, länger, schon damals angelegt so?
Also erstmal sind die Planungen für den Südflügel, der jetzt angegangen werden soll, sind erheblich überarbeitet worden. Das hat auch heute die Bundesbaudirektion ganz klar nochmal gemacht. Da wird neu konzipiert. Da werden zum Beispiel jetzt auch Photovoltaikanlagen eingebaut. Das wurde übrigens auch um 2000 schon gefordert für das gesamte Gebäude. Das war jetzt keine originelle Idee, aber damals war das Thema Energieeffizienz noch überhaupt kein Thema für Museen. Also man muss eben immer daran denken, das ist teilweise ein uraltes Konzept, was dort jetzt gebaut wird, nach den Plänen eines Architekten, was du schon sagtest, der eben auch schon länger verblichen ist. Und das ist ein sehr spätes Werk von ihm gewesen. Und jetzt ist ja auch die Eingangshalle ist weitgehend fertig geworden. Und auch der Schattersaal, der neue Schattersaal, ist doch zumindest in den Grundzügen schon sehr gut zu erkennen. Und man muss sagen, ja, das sind auch keine tollen Architekturen, was da entstehen wird. Also das ist alles sehr hart und sehr unsinnlich in dem Sinn und muss dann also unbedingt einen Pfosten in der Mitte haben, einer an sich völlig klassizistischen Aufteilung, um zu signalisieren, oh, ich bin ganz modern, ich darf auf keinen Fall an einen Tempel denken, wenn ich da denke, in einem ganzen Gebäude, das völlig klassizistisch gestaltet ist. Oder eben der neue Schattersaal mit unglaublich wuchtigen Pfeilern, die dazu da sind, die gesamte Konstruktion des Obergeschosses weiter entstehen zu lassen. Ja, diese riesen Pfeiler zerteilen eben die Sicht auf die Schatterfassade, eines der wertvollsten. Nein, das wertvollste Objekt. Museum ist im Museum für islamische Kunst eine fantastische Fassade des frühen Islam. Die wird auch künftig nur sehr schlecht sichtbar sein. Ja, und da fragt man sich dann unwillkürlich, wenn man in diesem Raum drin steht, hat sich dafür dieser Aufwand gelohnt? Oder hätte man nicht dann eventuell viel radikaler sein sollen und einfach alles rausreißen, nur die Fassaden stehen lassen und einen völligen Neuaufbau des Inneren machen? Weil das Absurde ist bei der ganzen Sache, dass im Nordflügel, also wo das Museum für islamische Kunst reingekommen ist, sind jetzt ausgerechnet die Räume als denkmalwürdig erhalten geblieben, die museumshistorisch gesehen vollkommen banal sind. Das sind ganz normale Galeriesäle, die findet man überall. Das, was zerstört wurde, ist das Einmalige gewesen. Und dann steht man schon davor und sagt sich, also wo ist die Relation?
Ja, also die Frage nach dem Aufwand und der Relation, die kann man ja auch in Barbara große Rote stellen vom Bundesamt für Bauwesen.
Der Umfang war alternativlos. Wir haben es hier mit einem Museumsbau zu tun, der denkmalgeschützt ist. Wir haben es mit einem Gebäude zu tun, hier insgesamt mit der Insel, mit einem UNESCO-Weltkulturerbe. Und wir haben es mit einem einzigartigen Haus zu tun, mit einem einzigartigen Museum, einem Museum der Großarchitekturen, der Weltkultur. Dieses Haus hat einfach von seiner Geschichte und von seinem Wert einen bestimmten Anspruch. Und diesen Anspruch müssen wir mit unseren Bauarbeiten, mit der Grundinstandsetzung erfüllen.
Da haben wir es schon gehört, UNESCO-Weltkulturerbe, das spielt ja eine entscheidende Rolle natürlich. Also erstens durch die Frage der Zugänglichkeit des Pergamonaltars, der ja nun wirklich schon seit vielen Jahren nicht mehr zugänglich ist und weiter nicht zugänglich bleibt, aber eben auch die Ansprüche, die UNESCO zum Beispiel stellt. Also
die UNESCO kann man echt nicht verantwortlich machen für dieses Projekt und zwar in gar keiner Form. Ganz im Gegenteil, die UNESCO hat eine atemberaubende Toleranz bewiesen. Also ich meine, die ganze Sache steht auf der Welterbeliste dieses Gebäudes und da wird also derartig kraftvoll eingegriffen, wie ich es zumindest aus keinem einzigen anderen Welterbe kenne. Also das ist schon, die UNESCO kann man da echt mal freisprechen, die ist an gar nichts schuld.
Also zurückhaltender, flexibler, moderner, kleinteiliger hätte man sanieren, umbauen müssen können,
wenn man ein anderes Museumskonzept gehabt hätte. Man hat aber an diesem Museumskonzept festgehalten. Es hat Möglichkeiten gegeben, davon abzuweichen. 2000 wurde erst die Planung für das Humboldt-Forum zum Beispiel begonnen. Da hätte man das Museum für islamische Kunst integrieren können. Wurde damals übrigens auch heftig debattiert und wurde heftig öffentlich gefordert. Aber die staatlichen Museen und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz haben eisenhart an diesem Konzept aus den 1990er Jahren, wie gesagt, bis zurückgehend auf Konzepte aus der DDR-Zeit, festgehalten. Das heißt, wir stehen hier im Grunde genommen jetzt vor einem Bau, das den klassischen Probleme des deutschen Kulturbauens verkörpert. Wir halten an Konzepten fest, egal ob es Alternativen gibt, egal was es kostet. Und die Öffentlichkeit akzeptiert das erstaunlicherweise ja auch. Weil das ist eine Kostensteigerung, die würden wir bei keinem Kanzleramt, sagen wir mal, akzeptieren. Beim Kulturbau tun wir das.
1,2 Milliarden Euro, um die Zahl nochmal zu nennen, für das Pergamonmuseum am Ende dieser langen Sanierungszeit, die über 25 Jahre dauert, vielleicht auch noch länger. Das Pergamonmuseum als also so eine Art Dauersanierungsbaustelle. Nikolaus Berner, Architekturkritiker und Museumskenner, über dieses Museum und über die Baupläne im Herbst. Also schließt das gesamte Pergamonmuseum und öffnet dann vollständig erst wieder 2037. Einige Objekte sind aber anderswo trotzdem zu sehen an verschiedenen Orten. Die machen dann zum Teil eine kleine Tournee durch Europa oder sind auch in Berlin an provisorischen Orten zu sehen. Ich danke Ihnen sehr.
Eine Freude.
Und man mag es ja kaum glauben, aber die berühmteste Figur der italienischen Renaissance ist tatsächlich nackt. Einfach so. David von Michelangelo, kurz bevor er den Kampf mit Goliath aufnimmt, steht er da, wie Gott ihn schuf. Menschen stehen ja bis heute an, um ihn in Florenz zu sehen, wo er zu Hause ist. Nun ist diese legendäre Figur natürlich auch Stoff im Kunstunterricht. In einer Schule in einem besonders konservativen District in Florida war sie es auch, aber nicht lange. Eine Kunstlehrerin wurde entlassen, weil sie sich mit dem nackten David befasst hat. Man mag es kaum glauben, aber genau so war es. Die Rede war sogar von Pornografie. Nicht der erste solche Fall, dass in Schulen und Bibliotheken Nacktdarstellungen zensiert werden. Am Telefon ist Eike Schmidt, der als Direktor der Uffizien in Florenz ebenfalls immer wieder mit den Grenzen der Nacktheit konfrontiert wird. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Schmidt, wenn Sie diese Geschichte hören von der Kunstlehrerin aus Florida, was ist Ihre erste Reaktion?
Ja, meine erste Reaktion war Schock, aber auf der anderen Seite kommt das nicht ganz unvorbereitet. Wir sind ja sehr auf den Social Media unterwegs und da kommt es uns regelmäßig vor, dass Abbildungen von Gemälden aus der Renaissance gesperrt werden und wir dann durch eine Prozedur durch müssen, um sie dann wieder freischalten zu lassen, was uns fast immer gelingt. Am schwierigsten von allen ist die Venus von Urbino, von Tizian, weil die eben nicht nur nackt ist, sondern zudem auch noch jung ist. Und das haben wir uns jetzt auch überlegt, dass wir bei einigen Kanälen, auf einigen Social Media Kanälen dann auch gar nicht, es auch nicht probieren, wenn wir dann nur geblockt werden für ein paar Tage. Aber wir versuchen dann trotzdem die Nacktheit so rüberzubringen, dass es auch eben in anderen Kulturen, wie zum Beispiel der asiatischen Kultur oder eben der amerikanischen Kultur auch akzeptierbar wird. Und der Sinn der Nacktheit ist ja polysemantisch, auch im Hinblick auf die vielen Zuschreibungen und Bedeutungsschichten, die der Nacktheit immer innewohnen. Also insofern gilt das natürlich auch für den David. Der David ist natürlich auch ein hochattraktiver junger Mann, zudem überlebensgroß. Das ist eine Bedeutungsschicht, auch anthropologisch gesehen spielt das immer mit. Aber hier ging es um eine heroische Nacktheit, die einen ganz unterschiedlichen, einen ganz stark politischen Sinn auch hatte. Zudem ging es um ein Ideal des naturgemäßen menschlichen und in diesem Fall auch männlich, konkret männlichen Körpers. Das ist auch hochinteressant.
Aber wenn ich da kurz einhaken darf, Herr Schmidt, die Frage ist ja tatsächlich, wie es sein kann, dass Jahrhunderte nach der Entstehung dieser Skulptur, man würde ja denken, dass der Begriff von Nacktheit und von Scham oder von ethischen, moralischen Vorstellungen sich ja auch modernisiert hat und dass man diese Reflexionsebene eigentlich mitbringen müsste, wenn man über ein Kunstwerk der Renaissance spricht. Wie erklären Sie sich, dass das dann doch irgendwie anders wahrgenommen wird als reale Nacktheit?
Ja, also gerade im Bereich des Schulunterrichts ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass Kinder die verschiedenen Bedeutungen von Nacktheit und auch Jugendliche kennenlernen und auch verschiedene Bedeutungen, die in verschiedenen Kulturen der Nacktheit zugeschrieben wurden und werden. Das heißt, es geht ja vor allem darum, den Blick zu öffnen. Und was hier aber ganz klar stattfindet, ist eine Verengung auf einen einzigen Aspekt. Und das hat natürlich mit der in den letzten Jahren immer stärker werdenden Teilung der amerikanischen Gesellschaft zu tun, dass also eine Zensur, man versucht Zensur auszuüben in alle möglichen Richtungen und das eben über Sprache, über Ikonografie versucht auszuspielen, was dann durchaus manchmal auch ganz, ganz reale Probleme sind. Also wenn etwa amerikanische Eltern Bedenken haben, dass ihre Kinder zu früh mit Sexualität konfrontiert werden oder in der falschen Weise, dann ist das natürlich genau das Falsche, die Augen zu schließen. Es ist ja auch viel, viel einfacher, darauf zu stoßen im Internet als jetzt in einem Kunstwerk. Es ist ja auch ganz, ganz anders.
Sie erleben ja, Sie haben ja Social Media schon erwähnt, wo Sie sozusagen immer wieder auf Probleme stoßen, wo auch bestimmte Motive plötzlich blockiert werden. Aber jenseits von Social Media, Ihre internationalen Besucher, die Sie ja vielleicht auch mal bei Gelegenheit beobachten oder vielleicht mithören, wie sie reagieren auf Nacktheit in den Offizien zum Beispiel. Haben Sie das Gefühl, dass das stärker zum Thema geworden ist?
Was die Besucher angeht, im Gegenteil. Also gerade Amerikaner kommen sicherlich auch deswegen in die Offizien, kommen auch deswegen nach Italien, weil sie da eben all diese nackten Statuen und Bilder sehen können, die sie bei sich zu Hause nicht sehen können. Das ist die positive Seite der Medaille. Da geht es aber auch darum, diesen Menschen mitzugeben, dass es also hier nicht um eine Nacktheit im einzig und allein erotischen Sinne geht. Das ist etwas, was durchaus auch mitschwingen kann in vielen dieser Statuen und in vielen dieser Bilder, aber es sind verschiedene Bedeutungsschichten, die einander überlagern, die einander durchdringen. Und da geht es uns darum, also diese weiteren Bedeutungsschichten, also etwa im Hinblick auf das Naturideal, auf das naturgemäße Leben, im Hinblick auf die Philosophie und die Religion in vielen Fällen der Zeit zu öffnen und das mitzuteilen. Ein häufiges Bildmotiv, was es ja auch gibt im Mittelalter und in der Renaissance, ist ja die Mutter, die dem Kind Milch gibt. Und das ist auch für viele Amerikaner das erste Mal, dass sie das sehen, für amerikanische Männer vor allem und Teenager, die das zum ersten Mal sehen. Und sie sehen dann häufig auch nur das Erotische und nicht das Mütterliche. Da geht es uns aber darum, diese verschiedenen Ebenen aufzuzeigen und zu sagen, ja, das kann natürlich auch erotisch anziehend sein, aber es geht hier vor allem um etwas ganz, ganz anderes. Und zwar angefangen mit der Rolle der Mutter, der beschützenden Mutter und so weiter. Und dann aber durchaus in der Renaissance auch in den theologischen Bereich die Erlösungskraft der Milch der Madonna, die dem Blut Jesu dann analog gesetzt wird und so weiter. Also das sind Dinge, die, also wir versuchen also möglichst diesen ersten Ansatz, sicherlich sind viele interessieren sich für diese Werke, weil sie sich erotisch angezogen fühlen in irgendeiner Weise, aber dann durchaus zu zeigen, ja, das macht hier aber nicht Halt, sondern hier wird eine Bildsemantik aufgebaut, die in viel tiefere Richtungen weist und durchaus auch für uns heute noch relevante Richtungen weisen kann, wenn wir etwa an Nacktheit als Naturverbundenheit denken, was wir auch in der Renaissance haben.
Als eine gewisse Natürlichkeit? Als Befreiung von Konventionen?
Auch, absolut, Befreiung von Konventionen. Und natürlich die Frage nach der idealen oder nicht idealen Nacktheit. Also das ist ja etwas, was heutzutage im Theater, im Film auch ganz, ganz wichtig ist. Also nicht nur wie am Computer erzeugte Schönheitsideale, die den meisten Menschen nicht entsprechen, darzustellen, sondern auch die Vielheit der Möglichkeiten der menschlichen Anatomie und auch die Schönheit dieser Vielheit darzustellen, vorzustellen. Und das ist etwas, was wir eben mehrfach in der Kunst auch haben. Also das etwa Lorenzo Bartolini 1840, der zum allerersten Mal einen nackten, verkrüppelten, buckligen Mann zeigte zum Nachzeichnen seiner Studierenden an der Kunstakademie in Florenz, um eben zu zeigen, dass auch das schön ist, dass das auch naturgemäß ist und um wirklich eine Inklusivität im heutigen Sinne durchaus als Nachricht in die Kunst reinzubringen. Und das gibt es ansatzweise durchaus auch schon im Mittelalter und der Renaissance.
Aber wenn wir natürlich auf die Skulptur von David schauen, dann haben wir, glaube ich, den Inbegriff der klassischen, heldenhaften Schönheit eines jungen Mannes mit seinen, also wenn man schon auf die Haare schaut, also volle Haarpracht mit dicken Locken und einem Körper, der tatsächlich als gestählt und geradezu ideal dargestellt wird. Und ein Körper, der ja auch, also wenn man gerade in den Schambereich schaut, der ja nun öffentlich sozusagen sichtbar ist als Teil dieses Kunstwerks, der ja nun auch, weil wir jetzt gerade so viel nach Amerika geschaut haben, der auch in der europäischen Geschichte, auch in der italienischen Geschichte immer wieder auch durch die katholische Kirche zum Beispiel als schamhaft empfunden wurde. Also es gab es ja auch Phasen, wo sein Schambereich mit Feigenblättern aus Metall bedeckt wurde. Also ganz so weit entfernt ist die europäische Geschichte da ja auch nicht.
Genau, und das ist wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Der David hatte ursprünglich im 16. Jahrhundert, während der Gegenreformation im 16. Jahrhundert, ein Feigenblatt, das vergoldet war. Und das wurde schon wenige Jahre nach der Aufstellung der Skulptur angebracht. Dann war er wiederum für einige Zeit frei von irgendwelchen bedeckenden Attributen. Und es gab dann nochmal im frühen 18. Jahrhundert eine Bedeckung. Und dann gab es interessanterweise im 19. Jahrhundert, im späten 19. Jahrhundert, da war er eigentlich schon ganz entblättert, aber es gab dann ein eigenes Weinblatt, was angefertigt wurde anlässlich des Besuches der englischen Königin Victoria und eigens, also nur für wenige Tage angebracht wurde, nachdem sie wieder abgefahren war, dann auch abgenommen wurde. Und dieses Blatt wurde von Engländern finanziert und kam dann ins Victoria and Albert Museum, was auch heute noch aufbewahrt wird.
Also so haben wir zumindest noch eine Dokumentation dieser auch europäischen Charmegeschichte, aber in diesem Fall haben wir gesprochen über David von Michelangelo, der also Gegenstand des Kunstunterrichts in einer Schule in Florida war und der dazu geführt hat, dass die Kunstlehrerin entlassen worden ist, weil dort eben Nacktheit ganz explizit gezeigt wurde. Darüber haben wir gesprochen, auch überhaupt über Nacktheit in der Kunstgeschichte und über diese Skulptur und andere Dinge. Eike Schmidt, Direktor der Uffizien in Florenz, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Nicht zu danken. Wenn Sie es vielleicht in Ihren Text noch reinnehmen, aber vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, aber man muss sagen, in jedem Strand in Florida sieht man sehr, sehr viel mehr Nacktheit eigentlich. Also das gehört immer zu der Ironie der Geschichte auch dazu.
Und ich glaube, das gilt nicht nur für Amerika, sondern auch für viele andere Orte dieser Welt.
Klar.
Dass man da eine gewisse Ambivalenz hat, wenn es um Scham und um Nacktheit geht. Ich danke Ihnen sehr.
Nicht zu danken.
Und jetzt geht es an einen echten Ort deutscher Geschichte, der Ort des Prozesses gegen den harten Kern der RAF in Stuttgart-Stammheim 1975. Extra gebaut als Hochsicherheitsort und später auch für weitere RAF-Prozesse genutzt, dann später als Denkmal eingestuft. Und Historiker haben sich lange für die Erhaltung dieses Ortes, dieses Gebäudes eingesetzt. Doch daraus wird nichts. Es soll doch abgerissen werden. Katharina Thoms hat sich umgehört.
Ja, ich würde jetzt ehrlich gesagt vorschlagen, dass wir einmal die Peripherie uns mal angucken. Und dann
Tanja Stahlbock führt die kleine Besuchergruppe. Die Architektin vom zuständigen Bauamt läuft zielgerichtet raus aus dem schmucklosen Foyer und erstmal in die Räume, die sonst kaum jemand zu sehen bekam. Der schallisolierte Besprechungsraum der Richter.
Und man spürt es auch und hört es und sieht es auch, dass der so eingerichtet war, dass er eben schalldicht war.
Tische, Stühle, Regale, alles noch da. Auch alte Strafprozessordnungen aus den 70ern liegen hier noch herum. Als für den ersten RAF-Prozess extra neue Gesetze geschaffen wurden. Und eben auch das Mehrzweckgebäude hier, weil später mal eine Turnhalle draus werden sollte. Es kam aber nie dazu. Stattdessen immer wieder Terrorprozesse gegen Linken, Rechten, Islamistischen.
Die Leitzentrale der Polizei
wirkt wie eine kleine Kommandozentrale mit großem Tisch, lauter Telefonen und davor eine Wand mit 40 kleinen Röhrenfernsehern.
Rundrum sind Kameras installiert, also auf dem Gebäude, auf dem Gelände und so weiter.
Hier fließt kein Strom mehr, aber man sieht noch schemenhaft die Bilder, eingebrannt über die Jahrzehnte in den alten Röhren. Das Holzregal mit den 70er-Jahre-Bildschirmen geht kommende Woche in das Stuttgarter Haus der Geschichte. Sammlungsleiter Rainer Schimpf hat sich das Mobiliar mit anderen Museen aufgeteilt.
Man ist erstaunt, dass es dann einerseits ja, diesen großen Versuch der Überwachung gibt, aber andererseits die deutsche Bürokratie, ja, sie ist deutlich zu greifen, es schlichte Holzregale sind, auf denen diese Monitore stehen. Und es hat nichts von einem sagenumwobenen Überwachungsstaat.
Diese Vorwürfe wurden damals auch im Stammheimer Gerichtssaal laut. Im turnhallengroßen Raum mit den winzig kleinen Oberlichtern steht Rolf Henkel. Im Rücken die große rote Ziegelsteinwand. Der Journalist war schon 1976 für eine Nachrichtenagentur beim ersten RAF-Prozess.
Hier vorne sind die ersten drei Reihen, sind Presseplätze.
Er steht vor den berühmten orangenen Hartplastik-Sitzschalen mit den Klapptischchen.
Und hinter uns war dann das normale Publikum, wobei das normale Publikum eben so 90% aus Sympathisanten bestand.
Der oft chaotisch verlaufende Prozess wurde immer wieder lautstark kommentiert von den Zuschauerbänken, erinnert sich Rolf Henkel.
So war das auch eine Rekrutierungsveranstaltung für Gefolgsleute, weil die jungen Leute haben da gesessen, haben sich das angehört und waren manchmal und keineswegs immer nur zu Unrecht empört. Es wurden Leute sofort in Haft genommen, wenn sie nicht aufstanden.
192 Verhandlungstage ging das so. Auch von Verteidigerseite sind die Verhandlungen immer wieder abgedriftet, weil man beweisen wollte, dass es doch ein politischer Prozess war. Oder wenn die Angeklagten unbedingt aus dem Saal geworfen werden wollten.
Weil sie an der Verhandlung nicht teilnehmen wollten.
Dann haben sie irgendwelche Beleidigungen zur Richterbank rübergeschrien. Andreas Bader sagte zu Prinzing, du imperialistisches Schwein.
Rolf Henkel zeigt auf den weißen Tisch mit den vier Mikrofonen, an dem die Angeklagten saßen. In der Mitte der leicht erhöhte Richtertisch. Der Saal hatte x-fach seinen großen Auftritt, nicht nur in Nachrichten, sondern auch in Spiel- und Dokumentarfilmen. Einige wurden hier gedreht. Jetzt kommt die Angeklagtenbank ins Bonner Haus der Geschichte. Und ins Stuttgarter kommt der Richtertisch. Sammlungsleiter Rainer Schimpf.
Von beiden Seiten wurden ja Redeschlachten geführt, wurde heftig miteinander gestritten, wurde teilweise sogar miteinander gerungen. Einer der Zeugen sprang über den Richtertisch und warf den Vorsitzenden nieder.
Aber nicht alles kann erhalten werden.
Erst ab den Folgeprozessen wurden hier die Prozesstage dokumentiert.
Im Gerichtssaal führt Tanja Stahlbock die Gruppe hinter den Richtertisch zum Ausgang für die Prozessbeteiligten. Zu einer hohen weißen Mauer. Unsichtbar für das Publikum.
Ab dem ersten RAF-Prozess haben die Richter angefangen, die Prozesstage an dieser Wand mit Kreidestrichen zu dokumentieren.
Ein buntes Sammelsurium. RAF-Terrorist Peter Jürgen Boog, 85 Tage. Die Rockergruppe Osmanenbande, 50 Tage. Und in brauner Kreideschrift der Prozess um die rechtsextreme Plattform Alter Media, 13 Tage. Die Mauer kann für die Nachwelt nicht erhalten werden. In den nächsten Monaten wird der Stammheimer Gerichtssaal Stück für Stück zurückgebaut. Weil vieles marode ist, wurde schon vor 4 Jahren hier das letzte Urteil gesprochen. Und für eine denkmalgerechte Sanierung hat sich niemand gefunden. Im Herbst rücken die Bagger für den Abriss an.
Katharina Thoms über das Ende eines historischen Ortes in Stuttgart-Stammheim.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Viktoria Eglau.
In den Streit um eine Rückgabe des Gemäldes Madame Soleil von Pablo Picasso an die Erben des Kunstsammlers Paul von Mendelssohn-Bartholdy hat sich Kulturstaatsministerin Roth eingeschaltet. Sie forderte Bayerns Landesregierung auf, den Weg dafür freizumachen, dass die bayerischen Staatsgemäldesammlungen einer Anrufung der beratenden Kommission zustimmen. Darüber berichtet die Süddeutsche Zeitung. Die beratende Kommission vermittelt bei Streitigkeiten über die Rückgabe von Kulturgut, das aufgrund nationalsozialistischer Verfolgung entzogen wurde. Damit die Kommission tätig werden kann, müssen beide Seiten einverstanden sein. Kritiker wie die Jewish Claims Conference fordern deshalb schon seit längerem ein einseitiges Anrufungsrecht für Nachfahren verfolgter und beraubter Eigentümer. Die Erben des jüdischen Sammlers Mendelssohn-Bartholdy hatten 2009 die Rückgabe von Picassos Madame Soleil verlangt. Die Staatsgemäldesammlungen argumentieren aber, dass der Verkauf des Bildes 1935 nicht in einem ursächlichen Zusammenhang mit der Verfolgung der Familie gestanden habe. Teile des Softwarecodes von Twitter sind als Folge eines Datenlecks offen im Internet einsehbar gewesen. Wie die New York Times berichtete, befürchtet der Kurznachrichtendienst, dass Angreifer über den Code an Daten gelangen oder die Plattform sabotieren könnten. Sebastian Schreiber.
Veröffentlicht worden waren die Daten auf der Programmierplattform GitHub. Twitter wies die Plattform nach Informationen der New York Times am vergangenen Freitag an, sie zu entfernen. Das sei dann auch geschehen. Bislang ist nicht bekannt, wie die eigentlich geheimen Informationen ins Internet gelangen konnten. Dem Bericht der New York Times zufolge hat Twitter nun eine interne Untersuchung eingeleitet. Demnach besteht die Vermutung, dass ein ehemaliger Mitarbeiter die Daten ins Netz gestellt haben könnte. Seit der Übernahme durch Elon Musk im vergangenen Oktober steht Twitter im Umbruch. Der Tech-Milliardär hat in den vergangenen Monaten tausende Mitarbeitende entlassen.
Die Militärregierung in Burkina Faso hat die Ausstrahlung des französischen Auslandssenders France 24 im Land verboten. Als Grund nannte die Regierung ein Interview mit einem Chef des Terrornetzwerks Al-Qaida. Der Fernsehsender hatte schriftliche Antworten des Al-Qaida-Chefs im Maghreb Al-Anabi eingeblendet. Jean-Marie Magro.
Damit, so heißt es in einer Mitteilung der burkinischen Regierung, habe der Sender terroristische Akte sowie Hassreden legitimiert. Es sei bedauerlich, so weiter, dass eine terroristische Organisation so viel Sendezeit bekäme, um sich zu rechtfertigen. Schon Anfang Dezember hatte die burkinische Militärjunta den französischen Radiosender Radio France Internationale abgeschaltet. Der gehört wie France 24 zur Mediengruppe France Média Monde. In Mali können beide Sender schon seit fast einem Jahr nicht mehr empfangen werden. Beide Länder kämpfen gegen islamistische Terroristen und haben sich von Frankreich, das sie dabei jahrelang unterstützte, abgewandt.
Also in den Kunstmuseen in Krefeld war heute Grund zum Anstoßen. Sie sind nämlich Museum des Jahres, des Kritikerverbandes, EIKA. Also nicht Berlin, nicht München oder Hamburg, sondern Krefeld. Dort wird Kunst aus den letzten 200 Jahren an drei Standorten gezeigt. Kolja Reichert ist Kurator und er ist Kritiker und heute auch Präsident der deutschen Sektion dieses Kritikerverbandes. EIKA, schönen guten Abend.
Hallo, Beißer, freut mich sehr.
Reden wir erstmal über Krefeld, über das Museum oder die Museen des Jahres, muss man ja fast sagen, sind ja drei Standorte. Kunstmuseen Krefeld ist der offizielle Titel. Was macht diese Museen so besonders?
Ja, die sind seit über 120 Jahren eigentlich so eine Schnittstelle zwischen den Künsten, zwischen Design, Architektur und bildender Kunst. Und das ist so eine Tradition, die bis heute anhält und auch von der gegenwärtigen Direktorin Katja Baudin fortgeführt wird. Also aktuell mit Ausstellungen von Sarah Morris, der abstrakten Malerin, aber auch zum Beispiel Raumlabor Berlin hat dort Arbeiten gemacht, die also im experimentellen Architekturbereich unterwegs sind. Einerseits sind die Krefelder Museen so ein ganz wacher Sonar, immer für die neueste künstlerische Produktion und das eben auch schon damals mit Beuys und anderen. Und gleichzeitig sind sie auch so eine, wie soll ich sagen, so eine Tiefenleitung, eine Erinnerung in die Geschichte der Avantgarde seit der Moderne.
Und was macht diese Museen so besonders, wenn man da noch nicht war? Also was genau wäre ein Grund, ich sag mal, Krefeld liegt vielleicht nicht so auf den ganz großen Kunsttracks dieser Republik. Was wäre ein Grund, extra nochmal nach Krefeld zu fahren, um sich diese Museen anzuschauen?
Das sind so in der Form alleine schon die beiden der drei Standorte, die von Mies van der Rohe gestaltet wurden. Haus Lange und Haus Esters, auch mit einem von Mies van der Rohe gestalteten Garten. Also der Architekt, der quasi für die Moderne steht und ihre klaren Formen, hat dort früh so modernistische Wohnhäuser für die Familien Lange und Esters gestaltet. Und die dienen eben auch als Ausstellungsräume. Das heißt, man hat einen besonders spannenden Hintergrund in der Architektur und damit eben eine schöne Ausspielfläche für Kontraste zwischen den Kunstformen aller Art.
Was können denn andere Standorte, die vielleicht bekannter, berühmter, in größeren Städten sind, von Krefeld lernen?
Ich denke, da gilt besonders diese hohe Spezifizität, was so den eigenen Ort angeht. Die Geschichte dieser Textilstadt mit ihrer starken Textilindustrie, die es dort früher gab, die Verbindung zwischen der Industrie und den Avantgarden in der Kunst, für die das Bauhaus und Mies van der Rohe eben exemplarisch stehen. Also wie hält man quasi für eine Stadt auch so einen Gedächtnisraum und so einen Raum zur Selbstbetrachtung offen, ohne nostalgisch zu werden?
Also die Museen Krefeld, die Kunstmuseen Krefeld, das Museum des Jahres, das Kritikerverbandes EIKA. Und Sie haben noch andere Kategorien, zum Beispiel Ausstellung des Jahres. Und da fällt es auf, dass Sie da nochmal auf die Dokumente gehen, die ja nun vor allem in Verruf geraten war durch die Antisemitismusdebatte. Aber Sie picken sich da etwas raus, was zu dieser Debatte gar nicht unbedingt im Verhältnis steht, sondern eine Ausstellung war in der Kirche St. Kunigundis von einer Künstlergruppe aus Haiti, Artis Resistans. Das sind Skulpturen aus menschlichen Schädeln und Gebeinen, die für Sie die Ausstellung des Jahres waren, also 2022. Warum?
Das klingt erstmal obskur, nicht wahr? Also was für Kunstkritikerinnen und Kunstkritiker ja immer so die treibende Frage ist, ist, was bringt die Formen voran? Wo entwickelt sich was Neues? Und man hatte dort eine Art von, das waren ja nicht nur Schädel oder Gebeine, also das war gar nicht möglich, dort eine Art von Voodoo zu exotisieren, die durchaus in diesen Skulpturen lebte, die aus Haiti kamen. Es waren eben auch Installationen von Henrike Naumann, die so Orgelpfeifen organisiert hat und so CD-Ständer aus den 90er Jahren mit eingebracht hat und ein Museum of Trance in diese Ausstellung gebaut hat. Es war gar nicht mehr möglich, hier irgendwas zu exotisieren, beziehungsweise war alles exotisch geworden. Und man hat hier in diesem Kirchenraum mit dem Hintergrund von Marienkult und dann diese Voodoo-Atmosphäre so einen totalen offenen Raum, in der eigentlich kein Rahmen mehr hatte und auf keinen Begriff gebracht werden konnte. Und ich erinnere mich noch genau an die Begeisterung, die in vielen Blicken herrschte, als sie in den Tagen der Vorbesichtigung in diesen Raum kamen und so eine gewisse Befreiung erlebt haben von so bestehenden Kunstkonzepten. Also da hat niemand versucht, einem etwas zu predigen oder beizubringen. Es ist ja immer die Frage für Kunstkritiker, wo findet was Neues statt? Wo finden neue Formen statt? Und das ist in der Ausstellung absolut passiert. Also auf der kann man in einer gewissen Weise aufbauen, weil dort keine Autorschaft irgendwie feststand, es nicht um eine Versammlung von bestimmten Künstlerinnenpositionen ging, sondern weil so ein großes Kollektiv völlig unterschiedliche, disparate Werkformen nebeneinander brachte. Und da war es eigentlich gar nicht mehr möglich, irgendjemanden zu exotisieren, beziehungsweise war alles exotisch, alles war aus den Angeln gehoben. Und da ist exemplarisch doch was gelungen, glaube ich, was die Documenta gerne wollte und was in vielen anderen Bereichen nicht so gut geklappt hat. Und da haben wir natürlich auch überlegt, was bedeutet das jetzt, einen Teil der Documenta auszuzeichnen? Und da sind wir natürlich einerseits, fühlten wir uns da völlig frei, denn die Documenta bestand ja aus vielen unterschiedlichen Ausstellungen, wo die Kuratierung abgegeben wurde. Und dann waren wir uns eben einig, wir zeichnen eben gerade nicht die Documenta aus und wir benennen auch die Kuratorinnen nicht, sondern wir würdigen hier den Beitrag einer Gruppe, von der von vielen von uns noch nie jemand was gehört hat und die uns in Kassel extrem überrascht hat.
Aber ich denke mal, trotzdem ist es natürlich ein Zeichen, wenn man nochmal einen Teil der Documenta auszeichnet. Also die Documenta, die nun wirklich so extrem in Verruf geraten war. Ist es auch ein Versuch, dort eben zumindest Teile dieser Documenta zu retten?
Es ist in keiner Weise ein Versuch, zur Documenta irgendwas Bestimmtes zu sagen und schon gar nicht die Documenta zu rehabilitieren. Man kann über die Documenta sicher noch Jahre sprechen und wird es wahrscheinlich auch tun. Aber in dem Fall ging es wirklich darum zu sagen, wir schneiden uns hier was aus. Wir sehen hier eine Ausstellung, die in sich autonom funktioniert und zeichnen die aus. Diese Ausstellung war quasi besser als die Summe der Teile der Documenta.
Kolja Reichert, Sie sind ja ganz frisch Präsident von EIKA Deutschland, also der deutschen Sektion dieses Kunstkritikerverbandes. Wie fühlt sich das an?
Aufregend, eine große Ehre. Diese Vereinigung der Kunstkritiker in Paris, gegründet in der Nachkriegszeit in den 40er Jahren schon, hat so eine lange Geschichte und im Verband unter den 220 Mitgliedern beherrscht so eine Vielfalt von Generationen, von verschiedenen Arbeitsweisen. Also die Erinnerung des Verbandes reicht so tief in die Nachkriegszeit zurück und auch in die BRD, teilweise auch noch viel zu wenig bisher in die DDR. Und dazu kommen dann eben Leute, die noch mal jünger sind als ich und auch Leute, die nicht unbedingt jetzt immer Deutsch als Muttersprache schreiben. Und diese Vielfalt des Verbandes wollen wir in Zukunft auch gerne noch stärken und mehr herauskehren und bauen dann natürlich auf der Arbeit des bisherigen Vorstandes auf. Manchmal ist es ja so ein bisschen fast lustig zu sagen, man ist Kunstkritiker, ja, als wäre das so ein Job aus dem alten Jahrhundert.
Und man muss ihn erklären, zumindest, oder? Man muss ihn heutzutage erklären.
Man muss ihn irgendwie immer erklären, genau, ja. Und manchmal denkt man ja auch so, Kunstkritiker sind dazu da, quasi so teure Luxusobjekte mit unverständlichen Texten zu legitimieren und teuer zu machen. Und ich will nicht sagen, dass das nicht passiert, aber was wir machen, ist ja eigentlich was total Basales, etwas, was wir alle machen. Uns eben in der Welt zu orientieren, zu urteilen, genaue Beschreibungen zu finden. Nur, dass wir das eben machen anhand von Kunstwerken. Aber ich glaube, gerade heute, wo die Digitalisierung so gewisse technokratischen Tendenzen extrem verstärkt und es zunehmend schwierig wird, Sachen auch offen auszuhandeln, ich glaube, dass gerade da das Kunsturteil, das ästhetische Urteil total wichtig ist, auch als Gradmesser dafür, wie differenziert eine Gesellschaft wahrnehmen und diskutieren kann. Ich glaube, ohne Kunstwerke, ohne Musik, ohne Bücher wären wir nicht in der Lage, überhaupt irgendetwas wahrzunehmen.
Ja, aber wie wichtig ist denn das Urteil von Kunstkritikerinnen und Kunstkritikern heutzutage noch?
Wenn man fragt, wie viel Wirkung hat die Kunstkritik eigentlich noch, dann kommt man, finde ich, zur falschen Antwort. Dann kommt man quasi in die Defensive. Aber wenn man fragt, was ist die Voraussetzung davon, dass wir Institutionen haben und Künstler, die frei nach eigenen Kriterien Fragestellungen vertiefen und schärfen können. Was ist die Voraussetzung dafür, dass wir auch langfristig als Gesellschaft in der Lage sind, uns selbst wahrzunehmen, zu sehen und zu kritisieren? Dann ist das die Arbeit auch von Kunstkritikern, von Literaturkritikern und von Musikkritikern. Und ich glaube, so gesehen kommt dem ästhetischen Urteil eine Relevanz zu, die sonst gar nicht sichtbar ist. Ich glaube, wenn das ästhetische Urteil zurückgeht, dann haben wir zunehmend Neubausiedlungen, die aussehen wie 1000 Jahre schlechte Laune, Flughäfen, wo kein Teil zum anderen passt und die später auch gar nicht mehr funktionieren. Ich sehe Kunstwerke immer so als die Brennstäbe und Museen als die Kraftwerke, die die gesellschaftliche Vorstellungskraft am Laufen halten. Ja, und Kunstkritiker sind dann vielleicht diejenigen, die das Kraftwerk auch mit betreiben und am Leben halten und schauen, dass nichts überbrennt.
Aber deren Autorität muss ja irgendwie anerkannt sein. Die Frage ist, wie ist das heutzutage noch? Also ich meine, im analogen Zeitalter war das vielleicht noch deutlich einfacher, aber jetzt im Social-Media-Zeitalter oder vielleicht im Zeitalter von ChatGPT und künstlicher Intelligenz und vielem anderen mehr, einer Explosion von Meinung im Netz und überhaupt auf dem Meinungsmarkt, von vielen anderen Quellen, die vielleicht für die Museen und für die Künstler genauso wichtig geworden sind. Wo steht da die Kunstkritik? Nach welchen Kriterien handelt sie noch?
Viele stehen ja ratlos vor dem, was Museen oder Galerien oder Kunstvereine einem so vermitteln. Wenn ich aber zum Beispiel Seminare gebe für junge Kuratoren in Kunstkritik und man arbeitet gemeinsam raus, was da an Texten möglich ist und dann so fragen, darf ich überhaupt so streng urteilen? Also ja, natürlich darfst du, du musst es nur gut argumentieren, sei noch ein bisschen genauer, beschreib noch ein bisschen genauer. Da kommt so eine Lebendigkeit ins Spiel, ja, also so eine Offenheit der Wahrnehmung, wo man so merkt, krass, das ist in vielen anderen Bereichen gar nicht mehr so gefragt. Und am Ende habe ich auch den Eindruck, die Hälfte der Studierenden würde jetzt sofort auch eine Rolle in der Kunstkritik einnehmen und eine Stelle besetzen, wenn es denn diese Stellen gäbe. Es gibt sie immer weniger, aber die Voraussetzung dafür, dass es weiterhin Freude macht, sich mit unverständlichen oder Dingen in der Eigenlogik auseinanderzusetzen, die Voraussetzung dafür, dass wir auch Unterschiede schätzen und aushalten, ist, dass wir mit Freude auch als Kritiker vorangehen und mit unseren Texten inspirieren. Und das ist eine Aufgabe, deren Wichtigkeit misst sich nicht daran, wie viel Fläche jetzt die Kunstkritik im Öffentlich-Rechtlichen oder in der Zeitung hat. Das ist eine Arbeit, die muss einfach gemacht werden. Wer sich mit Kunstkritik oder mit Kunst auseinandersetzt, ist auch mit Garantie eine bessere Zahnärztin, eine bessere Anwältin, ein besserer Bauingenieur, ein besserer Politiker. Und vor dem Hintergrund denke ich, dass das ästhetische Urteil und ästhetische Debatten über Kunst, über Musik, Literatur einen viel größeren Stellenwert verdient haben, als sie ihn heute haben. Und wenn sie den nicht haben, weil vielleicht auch manchmal die Kritik ein bisschen unverständlich ist, dann müssen daran auch die Kritiker vielleicht arbeiten. Die Voraussetzung ist aber, dass wir es mit Freude tun und mit Kontroverse und mit Vielfalt.
Dann wünsche ich viel Erfolg mit Ihrem neuen Job als neuer Präsident von EIKA Deutschland, der deutschen Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbandes, Kolja Reichert. Außerdem heute auch noch jemand, der über das Museum des Jahres, nämlich die Kunstmuseen in Krefeld und die Ausstellung des Jahres bei der Documenta der Gruppe Artis Resistance aus Haiti reden konnte. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank, Herr Beißer.
So, und jetzt geht es uns um Anna-Sophie Mutter. Die bekommt nämlich ein vorzeitiges Geburtstagsgeschenk. Im Juni feiert sie Runden. Und vorher kommt noch eine beeindruckende Dokumentation über sie in die Kinos, in der viel Leben steckt und die der Geigerin sehr nahe kommt. Mascha Drost hat den Film gesehen.
Ja, jetzt geht's los.
Los geht es in den Bergen.
Also wir können nicht ganz so zügig laufen.
Wegen Bonnie, ihrer 11-jährigen Dackeldame.
Der Wille ist da, aber die Beine, die wollen manchmal nicht mehr so. Aber dann trage ich sie eh. Also es ist jetzt nicht so, dass wir in Slow-Mo gehen.
Ganz im Gegenteil. Regisseurin und Kameramann hecheln mehr als der Dackel. Anna-Sophie Mutter aber marschiert munter mit Basecap und Sonnenbrille vorneweg. Gleich am Anfang des Films stellt sie klar, am privatesten sei der Künstler, wenn er auf der Bühne stehe. Alles andere sei trivial. Warum also hat sie einem Film zugestimmt?
Weil ich die Möglichkeit habe, die Musik ein bisschen so aus der Ecke rauszuholen und zu zeigen, dass Musik viele Spielfelder hat und auch viele Inspirationen und dass es viele Parallelen gibt. Eben gerade zwischen Sport und Musik, aber auch zwischen Zauberkunst und Musik. Und logischerweise, ein Interpret ist natürlich nichts ohne einen großen musikalischen Partner wie Barenboim oder einen Komponisten wie Widmann.
Daniel Barenboim, Jörg Widmann, aber auch Tennisstar Roger Federer. Sie sind in diesem Film die Sparringpartner von Anna-Sophie Mutter. In Gesprächen geht es um Karriere, Kinder, das Leben in der Öffentlichkeit, den Druck, den jeder Musiker, Sportler oder Künstler verspürt. Ein eleganter Kunstgriff. Denn so kann Anna-Sophie Mutter persönlich werden und trotzdem alle Fäden in der Hand behalten. Und der Film kommt ohne den üblichen allwissenden Sprecher aus dem Off aus. Außerdem ist es charmant, den Star selbst einmal ganz aufgeregt zu sehen. Im Gespräch mit dem bewunderten Roger Federer.
An wie vielen Spielen warst du schon bei mir?
Oh, also eigentlich seit 2005.
Bei einem seiner Spiele war Anna-Sophie Mutter auch live zu hören, ohne Geige diesmal.
Und ich komme nach Hause, meine Freundin sagt, wir haben dich gehört beim Federer. Ich sage, Entschuldigung, ich bin zu, ich war so in, oh Gott, nein. Das war nach dem Aufschlag.
Matchpoint.
Spiel. Es war unfassbar. Ja, ja. Also sowas gräbt sich natürlich ein. Also episch.
Tennisstar, schön und gut, Aber warum wollte Anne-Sophie Mutter eigentlich keinen Geigenkollegen im Film dabei haben?
Naja, es reicht ja, wenn einer geigt. Zwei Geigen ist einer zu viel. Natürlich nicht Unsinn, aber...
Aber neben der Präsenz von Anne-Sophie Mutter ist es tatsächlich nicht leicht zu bestehen. Im allerbesten Sinne selbstbewusst ist sie immer schon gewesen. Das zeigen die vielen Archivaufnahmen des Films. Da steht ein kleines Mädchen mit weißen Kniestrümpfen, geigt erst auf unfassbarem Niveau und ist gänzlich unbeeindruckt vom Medienrummel, der schon früh einsetzt.
Und welche Wünsche hat die kleine Geigerin?
Dass ich immer eine gute Geige habe und ein ferngesteuertes Auto. Deine Afrika-Reise.
Alles in Erfüllung gegangen.
Also ich fand, ich war mega süß, würde mich sofort adoptieren als Kind.
Über den kindlichen badischen Dialekt lachen sich ihre eigenen Kinder heute kaputt, sagt Anne-Sophie Mutter. Trotz des jahrzehntelangen Medienrummels ist sie sowohl im Film als auch im Interview erstaunlich nahbar. Erstaunlich, weil sie sich selbst bei ihrer Hochzeit dämlichen Fragen stellen musste. 25-jährig, vor dem Standesamt, umringt von Mikrofonen.
Und was haben Sie jetzt vor? Beruf und Karriere, wie wird das? Haben Sie sich schon Gedanken darüber gemacht?
Da verändert sich gar nichts. Das verändert sich überhaupt nichts. Mein Mann ist ja auch sehr beschäftigt und hat große Fälle. Verändert sich überhaupt nichts in meinem Leben.
Herr Doktor, bei Ihnen, was wird sich verändern? So ein Schmuckstück
privat
an der Seite.
Sehr viel Schönes, privat sehr viel Schönes, sonst wird sich nichts ändern.
Nein, es ändert sich nichts. Die Reporterin kann es kaum fassen. Und das Schmuckstück will sich einfach nicht ins Private zurückziehen.
Kinder, wie viele?
Weiß nicht, ein paar.
Und was geht vor, Kinder oder Karriere?
Beides zu seiner Zeit.
Kinder, wie die Zeit vergeht, auch das zeigt der Film. Und dass Anne-Sophie Mutter ein Role Model war, Stichwort Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Auch wenn ihr das vielleicht gar nicht bewusst war.
Ich habe mich, glaube ich, damit immer ganz gut beruhigen können, dass ich mir gesagt habe, die Intensität einer Beziehung ist entscheidend und nicht, dass ich 24/7 da bin.
Im Film wird nichts beschönigt. Nicht die Krisen, der frühe Tod ihres Mannes etwa, der Druck, immer Höchstleistungen abliefern zu müssen. Es spricht für die Sensibilität der Regisseurin Sigrid Faltin, dass Anne-Sophie Mutter selbst über Tabus wie die eigene geigerische Endlichkeit Auskunft gibt.
Irgendwann kommt natürlich der Moment, in dem die technische Perfektion einem Probleme macht. So wie man mit 60 nicht mehr die Reflexe als Tennisspieler hat, ist es natürlich oft, nicht immer, aber oft gewisser technischer Abbau mit dem Alter zu bemerken.
Spüren Sie das?
Noch nicht.
Man muss nicht jede ihrer Interpretationen mögen, um von Anne-Sophie Mutter beeindruckt zu sein. Von ihrer Präsenz, Offenheit und ihrem immensen Können. Sigrid Faltin hat ein sehr feinfühliges Porträt geschaffen. Ohne jemals ins Voyeuristische abzugleiten und trotzdem persönlich. Und so lebendig, wie es der Titel verspricht.
Die Dokumentation über Anne-Sophie Mutter kommt in dieser Woche in die Kinos. Lotta Wieden hat die Kulturseiten von morgen gelesen, also vom Dienstag.
Über die britische Gegenwart sagte die Schriftstellerin A.L. Kennedy einmal, es ist, als befände man sich in einem apokalyptischen Märchen über das dumme Ende eines sehr dummen Landes. Genau dieser Satz stehe quasi unsichtbar auch über ihrem neuen Roman mit dem Titel »Als lebten wir in einem barmherzigen Land«. Zu diesem Schluss jedenfalls kommt Paul Jandl in der Neuen Zürcher Zeitung und lobt die Neuerscheinung, die bereits auf Deutsch gelesen werden kann, bevor sie überhaupt im Original erschienen ist, als schlicht grandios. Jandl schreibt, der Roman erkennt die britische Wirklichkeit so bedrückend genau, weil er überall Gespenster sieht. Er sieht das Tarnen und Täuschen und die Menschen dahinter. Der Ex-Premierminister Boris Johnson, den A.L. Kennedy einmal einen Killer-Clown nannte, kommt namentlich nicht vor, aber seiner politischen Kultur wird die Maske vom Gesicht gerissen. Kennedy beschreibt die Corona-Jahre und die Doppelstandards, unter denen Volk und politische Elite die Pandemie bewältigten. Cocktailpartys in Number 10 Downing Street, Lockdown-Regime für die Bürger. Bis in die 80er Jahre geht die Schriftstellerin zurück auf ihrer Suche nach Symptomen, unter denen das Land zu dem wurde, was es heute ist. Die Doppelmoral von ganz oben hat die einfachen Menschen in eine Katastrophe geführt, in den Notstand drohender Verarmung und seelischer Ausgelaugtheit, so Jandl. Bleiben wir bei Literatur oder zumindest in der Verlagsbranche. Bis vor kurzem hatte der Verlag Kiepenheuer & Witsch eine Videorubrik auf Instagram und TikTok mit dem Titel »Unverlangt eingesandt«, erinnert uns der Berliner Tagesspiegel. In diesen Videos teilte Kiepenheuer & Witsch Anschreiben von Menschen, die dem Verlag unverlangt Manuskripte geschickt hatten, Anschreiben wie etwa dieses hier.
Hochverehrte Damen und Herren, da ich wie gewohnt aus dem letzten Loch pfeife, ist mit meinem Angebot der Wunsch nach einem Vorschuss verbunden. Ich benötige 10.000 Euro. Ein paar Leute auf Instagram und Twitter aber fanden das Format gar nicht lustig, berichtet Christiane Lutz in der Süddeutschen Zeitung. Es entmutige, so der Vorwurf, angehende Autorinnen und Autoren, sei herablassend und stelle jene bloß, die die Codes des Literaturbetriebs nicht kennen und nicht wüssten, wie so ein Anschreiben zu klingen habe. Hat sich hier ein Verlag verhoben, sich lustig gemacht über ein Umfeld, in dem viele ohnehin wenig zu lachen haben, wie Adrian Schulz im Berliner Tagesspiegel mutmaßt? Fakt ist, der Verlag stellte die Rubrik am vergangenen Wochenende ein. Doch ein paar Fragen bleiben, wie uns Schulz im Tagesspiegel aufzeigt. Schulz schreibt, der Fall offenbart den Druck, unter dem sich die Verantwortlichen geglaubt haben müssen, mitzuhalten im schnellen Spiel der sozialen Medien, und zitiert dann Hanna Klimpe, Professorin für Social Media an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Verlage, meint die Professorin, würden als Unternehmen auf Social Media anders wahrgenommen als Privatpersonen oder InfluencerInnen. Zynismus sei jedoch nicht die einzige Erklärung für ein Social Media Versagen à la Kiepenheuer und Witsch. Vielmehr zeige sich hier häufig der Digital Gap in Unternehmen. Die Social Media Kommunikation wird oft jungen MitarbeiterInnen überlassen, die noch keinen Überblick über Markenbildung von großen Unternehmen haben. Und die älteren MitarbeiterInnen können kein adäquates Feedback geben, weil sie sich mit Social Media überhaupt nicht auskennen. Soweit der Tagesspiegel. Was noch? Unter der Überschrift »Weg mit der Höchstbefristung« begründet Marietta Auer, Vizepräsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ebenso klug wie anschaulich, warum gesetzliche Zeitspannen für das Erreichen einer Professur schlicht unrealistisch sind. Unter dem Titel »Introducing Vulvina« erklärt die Taz das Potenzial der neuen Wortschöpfung »Vulvina« als Begriff für das weibliche Genital. Und in der NZZ widmet sich Andreas Scheiner genüsslich und mit zahlreichen Beispielen dem schlechten Image von Schweizer Banken in Film und Literatur. Und er fragt, ob sich der Niedergang der Credit Suisse als Thriller eigne.
Lotta Wieden aus den Feuilletons vom 28. März. Und das war schon Fazit. Die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Nachts im Radio und immer als Podcast.